zuvor noch drei Grundoperationen und Begriffe, die eine ganz große Rolle spielen im Zusammenhang mit der Konstruktion. Also immer wenn man was konstruiert, dann will man auch irgendwie eine Möglichkeit haben, auch mal wieder was abzubauen. Na, das kennen Sie also, na, ein Auto, was Sie irgendwie gebaut haben, das wollen Sie auch mal wieder verschrotten. Und zwar möglichst so, dass Sie irgendwie die Teile anschließend wiederverwerten können. Ja? Also Konstruktion und Selektion bzw. Destruktion, ne, Dekonstruktion, die hängen eng miteinander zusammen. Und wann immer Sie solch einen Konstruktor haben, der Ihnen Daten zu komplexeren Datentypen zusammenbaut, ne, dann finden Sie auch einen Selektor bzw. einen Destruktor, der praktisch diese Datenmenge wieder zerlegt. Ne, wie so eine, vielleicht haben Sie schon mal eine Explosionszeichnung gesehen von irgendeinem technischen Gerät. Ja, das ist so, als wenn das Ding explodiert und dann können Sie jede Schraube können Sie irgendwie dort wiederfinden. Ja, also solch eine Destruktion haben Sie dann immer mit der Konstruktion verbunden. Und der Grund ist folgende. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben so bestimmte Datenelemente, ja, die liegen jetzt ungeordnet rum und jetzt fassen Sie die über so einen Konstruktor zusammen. Ja, und dann fassen Sie diese Menge von Daten wieder zusammen über einen anderen Konstruktor. Und hinterher kriegen Sie ein ganz großes, komplexes Datenelement. Und Sie wollen aber schließlich unendlich wieder an, meinetwegen, den Tag des Geburtsdatums rankommen. Ja, dann müssen Sie sich aus diesem großen Datenpaket, was Ihnen, sagen wir mal, die komplette Person innerhalb einer Mitarbeiterhierarchie darstellt, na, mit allen Beziehungen, Gehalt und was weiß ich, und dann wollen Sie sozusagen sich da wieder runterhangeln durch dieses zusammengebaute Datenobjekt und wieder genau an diese Stelle kommen, wo denn der Geburtstag steht. Ja? Und das macht diese Dekonstruktion, Destruktion oder Selektion. Ja, Sie können also in solch einem komplexen Datenobjekt diese Einzeldaten wieder aufspüren. Und im Prinzip haben Sie diese Dinge schon kennengelernt. Also wenn Sie diesen Pro-Konstruktor sich angucken, eckige Klammer, ne, der macht aus einer Reihe von Zahlen eine Liste, eine Folge von Zahlen. Und wenn Sie jetzt an eine dieser Zahlen wieder ran wollen, ne, dann können Sie die Zahl selektieren. Und da haben Sie einen Selektor zu. Und der wichtigste Selektor ist dieses Erstes. Ja, da können Sie auf das erste Element dann zugreifen und das kriegen Sie daraus dann wieder aufgespürt. Na, hätten Sie diesen Selektor nicht, Erstes bzw. Rest nicht, könnten Sie aus dieser zusammengebauten Folge 271 nie wieder an ein Datenelement rankommen. Ja, Sie könnten nur die Folge komplett irgendwo weiterverarbeiten, aber nie wieder an die Einzeldaten rankommen. Und insofern ist mit jedem Konstruktor in den Programmiersprachen grundsätzlich solch ein Selektor verbunden, mit dem Sie an die Daten wieder rankommen. Der Selektor macht die Konstruktion rückgängig, ne, und erlaubt Ihnen das Wiederaufspüren der Daten. Ja, die Standarddatentypen, die in Programmiersprachen vordefiniert sind, sind normalerweise Integer, in den seltenen Fällen natürliche Zahlen, NAT, Real, Cal, Bool und Text. Und diese Datentypen zusammen mit noch einer Reihe selbst definierbarer Datentypen, meist welche, die man durch Enumeration gewinnt, solche Datentypen, die nennt man skalare Datentypen. Und das liegt daran, dass man die Datenelemente in der Regel nicht nur einfach angibt, die zu dem Datentyp gehören, oder vorgegeben hat, die zu dem Datentyp gehören, sondern man definiert implizit immer eine Ordnung mit. Ja, bei der Enumeration hatte ich so kurz gesagt, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, ne, Sie geben an, was zu Ihrem Datentyp gehört. Ne, Sie zählen alle Datenelemente auf. Ne, grün, blau, rot, weiß, eckig, vierkant, sonst was. Ne, das sind Ihre Datenelemente meinetwegen und die packen Sie zusammen und dann haben Sie einen neuen Datentyp. Und in der Regel wird Ihnen bei diesen skalaren Datentypen automatisch eine Ordnung mit definiert, in dem Sinne, dass die Dinge, die Sie als erstes genannt haben, als zugehörig zu Ihrem neuen Datentyp, kleiner gerechnet werden, also mit einer solchen kleiner Relation kleiner gerechnet werden, als die Dinge, die Sie später genannt haben. Also wenn Sie so hinschreiben, definiere mir einen Datentyp mit der Datenmenge M1 bis MN, na, dann macht der Computer Ihnen implizit daraus so eine Ordnungsrelation. Ja, viele Computer. Viele Programmiersprachen machen das, viele Realisierungen. Und dann spricht man von einem skalaren Datentyp, weil eben die Datenelemente wie auf so einer Skala angeordnet sind, ne? Wie auf so einem Zahlenstrahl. Ne? Da ist ein Datentyp, da ist ein Datenelement, da eins, da eins, da eins. Ja, und dann ist die Ordnungsrelation von links nach rechts wie auf einem Zahlenstrahl und da sind die Dinge dann so angeordnet. Ja, was man noch wissen muss, um damit zu operieren, ist etwas über die Notation von Funktionen. Wenn Sie Funktionen verwenden, so wie in der Mathematik, ne, dann kennen Sie diese sogenannte Präfixnotation. Sie schreiben, und Sie sind vielleicht nie irgendwie besonders aufgestoßen, ne, Sie schreiben diesen Funktionsbezeichner f, den schreiben Sie immer vor den Argumenten. Ne, das ist ganz anders, als wie wenn Sie eine Addition aufschreiben, da schreiben Sie mal x plus y, da steht der Operator zwischen den beiden Operanden. Ja, also f als Operation steht vor Ihren beiden Operanden x und y und plus steht zwischen den beiden Operanden. Ja, und manchmal dann schreiben Sie den Operand auch einfach dahinter, den Operator einfach dahinter, also bei der Fakultät zum Beispiel. Ja, da steht eben x Fakultät. Ja, warum steht da nicht Fakultät von x? Komisch irgendwie, ne? Also Sie kennen aus der Mathematik, ohne dass das weiter problematisiert wird, Notationen, Operatoren zwischen, vor oder nach den Operanden zu schreiben. Ja. Und diese Notationen, die bezeichnet man als Infix, Präfix oder Postfix Notation. Ja, also Sie können die Funktion f von xy in der traditionellen Schreibweise auch einfach als xfy schreiben. Na, das wird für diejenigen ungewohnt sein, für einen Mathematiker besonders. Ja, aber tatsächlich ist es eigentlich nichts anderes als die konsequente Ausnutzung der Vorgabe, die Operation immer davor zu schreiben. Na, die Mathematiker haben einfach eine sogenannte Mixfix-Notation, na, wo sie Dinge mal vor, mal hinter, mal zwischendrin schreiben. Ja, da unten haben Sie ein Beispiel. X plus 2 mal x minus yz mal y minus z, ne, das ist die traditionelle Notation, jetzt mit den Grundrechenarten, da haben wir nur eine Infix-Darstellung. Ne, Grundrechenarten schreibt man halt immer Infix. Und wenn Sie die jetzt Präfix hinschreiben, dann sieht das Ganze so ein bisschen kryptisch aus da, ne? Stern plus x2 minus yz. Ja, und was bedeutet das? Ne, Sie sollen also die Operation Stern anwenden und die Operanden folgen eben darauf und jetzt müssen Sie gucken, welche Operanden zählen zu dem Stern. Na, jetzt kommt erstmal ein Plus. Okay, dann halten Sie das mal im Hinterkopf, dass Sie da einen Stern machen wollen, sondern kümmern Sie sich erstmal um das Plus. Und das Plus sagt also, meine beiden Operanden stehen hinter mir. Na, das können ja nur x und 2 sein. X ist ein Operand, 2 ist ein Operand. Also ist x plus 2 offenbar gemeint. Ja, dann habe ich schon mal den ersten Operanden, wenn ich jetzt plus x2 durch den wirklichen Wert ersetze, na, dann steht da eben Stern und dann der neue Wert minus yz. Und dasselbe mit dem zweiten, dann sieht das Ding also so aus, Sternwert minus yz, ne, Sternwert minus, können Sie nichts mit anfangen. Da sehen Sie also wieder so eine Operation, müssen Sie die auch erst auswerten. Ne, minus yz, ja, dann rechnen Sie halt minus yz und dann können Sie Stern, neuer Wert 1, neuer Wert 2 eben tatsächlich auswerten. Ja, also wenn Sie das jetzt in Funktionsschreibweise sehen, ne, dann können Sie das gleich direkt begreifen. Dann würden Sie nämlich Klammern machen. Ne, Stern, Klammer auf, Plus, Klammer auf, x, 2, Minus, ne, Klammer auf, y, z, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu und vielleicht nochmal Klammer zu. So, und in der Postfix-Notation schreiben Sie die Operatoren dahinter. Ja, das sehen Sie da. Das Schöne an diesen beiden Darstellungen, deswegen sind die in der Informatik eben stark verbreitet, Präfix und Postfix. Sie kommen bei Präfix- und Postfix-Notation ohne Klammern aus. Ne, man fragt sich irgendwie, warum geht das überhaupt? Woran liegt das? Ne, warum muss ich da keine Klammern setzen? Aber Sie müssen die nicht setzen. Sie können tatsächlich jeden Ausdruck in Präfix- oder Postfix-Notation eindeutig zurückübersetzen. Ja, wenn Sie sich oben bei dem Ausdruck x plus 2 mal y minus z die Klammern wegdenken, na, dann haben Sie unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Ja, dann können Sie x plus 2 machen und dann das y da drauf multiplizieren oder so. Also Punkt vor Strichrechnung gilt, brauchen Sie auch nicht mehr berücksichtigen bei Präfix und Postfix. Sie brauchen keine Vorrangregeln mehr. Keine Klammern, keine Vorrangregeln. Ja, das ist das Interessante. Präfix und Postfix sind eindeutige Darstellungen für solche, liefern eindeutige Auswertungen für die entsprechend dargestellten arithmetischen Ausdrücke. Das ist das Interessante. Und Klammern, na, die Informatik ist minimalistisch. Wenn wir irgendwas vermeiden können, dann versuchen wir es auch zu vermeiden. Und bei dem Computer ist es egal, wie er solche Ausdrücke auswertet. Ne? Wenn er so Postfix eingelesen bekommt, dann brauchen Sie halt nur den Algorithmus entsprechend zu ändern, aber Sie vereinfachen ihn dadurch, ne? Weil Sie diese Klammerauswertung nicht mehr haben. Ich weiß nicht, ob jemand noch irgendwie ältere Taschenrechner kennt. Es gab eine ganze Zeit lang bei den HP-Taschenrechnern welche, die als Taschenrechner Postfix arbeiteten. Na, wenn Sie da 7 plus 5 rechneten, ne, dann gaben Sie die 7 ein und sagten so Eingabe 7, Eingabe 5 und dann drückten Sie Plus. Ne, ganz kuriose Arbeitsweise. Ja. Gut, also halten Sie es nur im Kopf, dass Sie unterscheiden können zwischen Präfix-Postfix-Notation und was der Vorteil dieser Notationen ist. So, noch zwei weitere grundlegende Funktionen, die mit allen und fast allen grundlegenden Datentypen verbunden sind, insbesondere mit den Skalaren. Das sind Standardfunktionen, die sich Predecessor und Successor nennen. Na, Successor heißt Nachfolger, Predecessor heißt Vorgänger. Und entsprechend sind für solche skalaren Datentypen, bei denen Sie ja zwischen den Daten eine Kleinergleichbeziehung haben, also eine Reihenfolge herstellen, na, dann können Sie natürlich auch sagen, wer mein Vorgänger ist, nämlich der gerade unmittelbar kleiner ist, und wer mein Nachfolger ist, das ist der unmittelbar größer ist. Also wenn Sie diese Menge m haben mit den Werten m1 bis mn und die sind auf einer Skala angeordnet, dann können Sie der Funktion Predecessor ein Objekt geben, na, und dann liefert er Ihnen den Vorgänger dazu. Also Pred von mi ist gerade mi-1. Und wenn Sie natürlich vorne angelangt sind, dann kriegen Sie ihn undefiniert. Ne? Der erste m1, der hat keinen Vorgänger und der letzte hat keinen Nachfolger. Also in diesen beiden Fällen kriegen Sie jeweils ein undefiniert raus. Ja, das sind die beiden Standardfunktionen Pred und Suk. So, und dann hat man noch eine Standardfunktion, die auch für skalare Datentypen gilt. Das ist so eine Ordinalfunktion. Manchmal hilft es Ihnen, wenn Sie wissen, an wievielter Stelle das Element steht, was Sie gerade da im Argument stehen haben. Und dafür dient diese Funktion ORT. Die liefert Ihnen zu solch einem skalaren Datentyp. Jetzt haben Sie die Elemente wieder auf der Skala angeordnet, n Stück. Und dann geben Sie irgendein Element ein und dann sagen Sie, mein wievieltes ist denn das auf der Skala? Und dann kriegen Sie diesen Wert raus. Also ORT von mi, irgendein m da eingegeben, was mit dem mi zufällig übereinstimmt, dann kriegen Sie die Zahl, die Position, an der dieses mi steht. So, und weitere Operationen, die jetzt hier in den Standarddatentypen gelten, das sind eben Vergleiche. Ja, das gilt global für diese elementaren Datentypen. Und jetzt können wir uns bestimmte Merkmale der elementaren Datentypen mal im Detail angucken. Und einer dieser elementaren Typen, eigentlich der einfachste unter den ganzen Typen, ist der Typ Boolean, Bool. Ja? Da haben Sie nur eine Wertemenge, die aus zwei einzelnen Elementen besteht, nämlich dem Element wahr und dem Element falsch. Ja? Und in der Regel, na, wir sind anglisiert irgendwo in der Informatik, da heißen die Elemente true und false. Und die beiden sind auf einer Skala angeordnet und meist ist die Skala so, dass false kleiner ist als true. Na, das ist eine reine Definitionsfrage. Wir haben einfach einen skalaren Datentyp, da haben wir eine Ordnung zwischen. Und wenn die Programmiersprache, die Sie verwenden, diesen Begriff der skalaren Datentypen überhaupt implementiert hat, ne, dann finden Sie meist diese Ordnung da. Und dann können Sie auch diese Predecessor-Funktion verwenden und die Ordinalfunktionen und dergleichen. diese beiden Werte, false und true, die nennt man allgemein Wahrheitswerte. Ne? Also etwas ist wahr oder etwas ist falsch. Oder nach dem Erfinder George Boole, ein englischer Mathematiker, den nennt man die eben auch Boolesche Werte. Und wir gucken uns jetzt die elementaren Datentypen immer an mit ihren Wertemengen, ne, und den Spezifitäten, die da existieren, und den Operationen, die auf diesen Wertemengen möglich sind. Ja, also was kann man mit den, ne, Datentyp heißt Wertemenge plus Operation, also müssen wir die beiden Dinge mal angucken. Und im Bereich Bool kennen Sie, werden Sie verwenden können, in der Regel zweistellige Operationen, AND und OR, und eine einstellige Operation, NOT. Ne, und AND und OR haben nichts anderes als Bedeutung als diese traditionelle UND-Verknüpfung, wenn Sie also aussagen, ne, wir befinden uns hier irgendwie im Bereich der Logik gewissermaßen, ne, Boolescher Logik, und wenn Sie Aussagen mit UND verknüpfen, ne, also es regnet draußen und das Auto ist nass, ja, dann arbeitet die Logik so, dass sie eben annimmt, dies ist eine Aussage, und über Aussagen kann man entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind, true, false. Ja, und zwei Aussagen, die man mit UND verknüpft, dann ist die Gesamtaussage wahr, wenn eben beide Teilaussagen wahr sind. Ja, und sobald eine Teilaussage nicht wahr ist, ist auch die Gesamtaussage nicht wahr. Ja, nicht immer stimmt diese Logik mit der Alltagslogik überein. Ne? Wenn Sie sagen, möchtest du A oder B, ne, und er sagt dann beides, ne, dann sind Sie ein bisschen konsterniert. Ne? Sie fragen natürlich bei einem Oder, in der Regel gehen Sie davon aus, dass ein Entweder-Oder gemeint ist. Das ist nicht der Fall. Deswegen hier nochmal die Wahrheitswerttabelle, die Werte, die die Operation AND or NOT liefern, wenn Sie die entsprechenden Eingaben machen. Und da sehen Sie hier bei AND, ja, diese Spalte da, da kommt ein True nur dann raus, ne, wenn die beiden Aussagen X und Y, also die beiden Werte X und Y schon True sind. Ja, und sonst kommt False raus. Also X und Y ist wahr, wenn X wahr ist und Y wahr ist. Ja, und bei O, bei oder eben entsprechend, oder ist dann wahr, wenn einer der beiden wahr ist. Ja, und das ist, widerspricht eben unserer Alltagslogik, die von einem Entweder-Oder ausgeht. Aber hier können Sie eben auch, wenn Sie sagen, irgendwie es gilt A oder B, ne, dann kann auch gelten A und B. Also wahr ist dann gegeben, wenn X wahr ist oder Y wahr ist. Und hier beim NOT, da ist es ganz einfach, ne? Das eine ist wahr, wenn das andere nicht wahr ist, ne? Oder eine Aussage ist nicht wahr, wenn das Gegenteil wahr ist. Ne? Das ist die zweiwertige Logik der Mathematik. Ne? Es gibt nur entweder wahr oder falsch, ne? Es gibt nichts dazwischen. Und dementsprechend haben wir hier die Aussage NOT X immer dann als wahr, wenn das X falsch ist. Und umgekehrt, not x immer falsch, wenn das x wahr ist. Ja, ja, das sind die Operationen, die wir standardmäßig zur Verfügung haben, eigentlich in allen Programmiersprachen. Und und alle Programmiersprachen haben eigentlich auch so einen Typ Boolean zur Verfügung oder Bool. Ne? Ja, was kann man noch auf Bool machen? Ne, man kann natürlich vergleichen. Zum einen die Werte selbst, und zum anderen ist immer dann, wenn Sie einen Vergleich durchführen, kriegen Sie natürlich einen Wert aus dem Datentyp Bool. Ne, Vergleiche sind ja Aussagen, ne, 7 kleiner 4, a kleiner b, b kleiner a, ne, das sind Aussagen, die einen Wahrheitswert haben, nämlich wahr sein können oder falsch, abhängig von den Werten a und b, beziehungsweise von den entsprechenden Zahlenparametern, die Sie eingeben für diesen Vergleich. Und so kriegen Sie eben 12 ungleich 3, ne, als wahr raus. Und 12 ungleich 12, ne, liefert den Wert false. Und dann können Sie mit den Werten, die dann da als Ergebnis stehen, einfach weiterrechnen. Ja, Sie können also insbesondere zum Beispiel auch mehrere solche Vergleiche miteinander verknüpfen. Also 12 ungleich 3, ne, und 3 kleiner gleich 2 zum Beispiel, ne, ist in jedem Fall falsch, weil 12 ungleich 3 zwar true ist, aber 3 kleiner gleich 2 ist falsch. Ne, und liefert ja die entsprechende Verknüpfung so, dass wenn einer der beiden falsch ist, dass dann alles falsch ist. Ja, und Sie können auch false, weil es ja mit der als skalarer Datentyp eben die Bedingung false kleiner true gilt, ne, können Sie eben auch false mit true vergleichen. Ja, dann kommt halt true raus, ganz klar. Gut, also das ist der Datentyp Boolean mit den entsprechenden Operationen. Schauen wir uns gleich den nächsten Datentyp an, ganze Zahlen. Ne, der heißt Int oder Integer in Programmiersprachen. Und was versucht man mit Int zu modellieren? Man möchte eigentlich alle ganzen Zahlen darstellen. Ja, das schafft man nicht, ne? Die ganzen Zahlen sind unendlich, ne? Unendliche Dinge kriegen Sie in den Computer schwer rein. Und insofern behilft man sich damit, dass man einfach einen symmetrischen Ausschnitt um den Nullpunkt praktisch aus den ganzen Zahlen ausschneidet, ja, und den als Int definiert. Und insofern haben Sie hierfür folgende Wertemenge eben. Sie nehmen alle Zahlen x aus z heraus. Für die gilt, x liegt zwischen minus maxint und plus maxint. Ja, und dieses maxint ist irgendwie eine rechnerabhängige Konstante. Ne, die ist mal irgendwie im Bereich so 2 hoch 31 minus 1, ne, oder 2 hoch 15 minus 1 oder irgend sowas in der Größenordnung, vielleicht auch 2 hoch 64 minus 1 oder 63 minus 1, irgendwas in der Art. Ja, so ungefähr können Sie sich vorstellen. Ne? Also alles, was darüber hinausgeht, ist für den Computer nicht mehr als ganze Zahl identifizierbar. Aber 2 Milliarden auf dem Konto ist ja eigentlich auch schon ganz gut. Konstanten stellen Sie wie üblich dar mit Plus und Minus. Und die Operationen sind eigentlich auch die, die man so gewohnt ist. Ne? Jetzt muss man immer aufpassen noch, ne, wenn ich eben einen Datentyp habe, der sich in einem gewissen Bereich nur bewegt, ne, dann sind eben bestimmte Operationen nicht möglich. Ne? Ich kann natürlich jetzt nicht maxint mit maxint multiplizieren, ne, dann kommt eine Zahl raus, die zu groß ist und gar keine ganze Zahl mehr ist in der Rechnerterminologie. Aber ich kann eben die gesamten, Ganzzahl Integer-konformen Operationen verwenden, ne? Plus, Minus, Mal, die bleiben ja in jedem Fall im Integer-Bereich. Aber sobald ich jetzt schon mit einer Division anfange, ne, da kann es ja passieren, dass ich eben irgendwo mit der Division aus dem Integer-Bereich rausfalle. Und deswegen haben wir in Programmiersprachen in der Regel mehrere Divisionen, nämlich für jeden Datentyp eine eigene, wo eine Division überhaupt sinnvoll ist. Ne? Sie haben eine Division, die ganzzahlig ist, und dann können Sie halt 5 Div 3 schreiben und meinen 5 geteilt durch 3 und das Ergebnis ist ganzzahlig. Ja, und was kann das sein? Ja, wenn Sie 5 durch 3 teilen, kommt 1 raus. Ja, je nachdem, wie Sie die Rundung realisieren. Aber Sie nehmen hier in der Regel nur den ganzzahligen Anteil, ne, ohne Rest. Und wenn Sie den Rest noch abfangen wollen, ne, dann nehmen Sie so eine Modulo. Ne, aber also 5 Modulo 3 liefert Ihnen den Rest, der bei der ganzzahligen Division auftaucht. Ne, 5 mod 3 ist also 2, ne, weil in der ganzzahligen Division eben rauskäme, 5 geteilt durch 3 ist 1, Rest 2. Ja? Ja, die Wertebereichsüberschreitung führt zu Fehlern, ne, also man muss dann eben immer im Hinterkopf behalten, ne, was sind meine größten Zahlen im Integer-Bereich, was sind meine kleinsten Zahlen im Integer-Bereich, kann ich da irgendwo noch vernünftig rechnen. Und dann sehen Sie, dass der Computer mit Ihren Rechengesetzen ziemlich schlampig umgeht. Es gilt nämlich fast nichts mehr. Also alles, was Sie so in der Mathematik lernen, Assoziativgesetz und Distributivgesetz, Kommutativgesetz und all die schönen Gesetze, die auf Zahlen gelten, da hält der Computer sich nicht dran. Das liegt dummerweise eben an der Implementierung. Und dann gelten auch ganz simple Rechengesetze nicht mehr. Und hier haben wir mal ein Beispiel, ne? Wir nehmen mal so ein kleines Maxint mit 100, ne? Und wenn Sie jetzt hier 60 plus 50 minus 30 rechnen, dann kriegen Sie einfach einen Überlauf. Ja? Die 110 da, die da rauskämen, ne? Die sprengt schon den Rechner, auch wenn Sie anschließend ja eigentlich 30 abziehen wollten. Ja? Das Ergebnis 80 könnten Sie rauskriegen, wenn Sie ein bisschen geschickter vorgehen, nämlich 60 plus 50 minus 30, dann sind Sie wieder im grünen Bereich. Und jetzt sehen Sie, dass hier das Assoziativgesetz, ne, einfach nicht mehr gilt. Ja. Und Kommutativgesetze und Distributivgesetze und so weiter gelten auch alle nicht, weil sie möglicherweise den Überlauf da irgendwo zwischen haben, der ihnen das ganze Gesetz, die gesamten Gesetzmäßigkeiten kaputt macht. Darauf muss man achten. Und dasselbe Problem tritt auch nochmal im Real-Bereich auf, ne, weil sie wieder nur, na, sie wollen mit Real eigentlich reelle Zahlen modellieren, können aber reelle Zahlen gar nicht im Rechner unterbringen und müssen sich dadurch mit irgendwelchen, ja eigentlich mit rationalen Zahlen begnügen. Und das auch nur noch mit endlich vielen. Ja, das heißt also, die überabzählbare Menge der reellen Zahlen, ne, wird modelliert durch endlich viele rationale Zahlen. Und das ist schon ziemlich wenig. Ja, ja, hier ist nochmal der Datentyp NAT. Natürliche Zahlen, den finden Sie nicht in, also nur in wenigen Programmiersprachen. Na, da schränken Sie einfach das Ganze ein auf die positiven ganzen Zahlen.